Herzlich willkommen zum ersten Teil Grundlagen zum himmlischen Gerichtshof. Wir stellen uns in diesem Workshop die Frage, warum sollen wir uns überhaupt mit dem Themenkomplex über Gerechtigkeit und Gericht befassen? In der Bibel wird im Alten Testament Gerechtigkeit häufig als Handeln in Übereinstimmung mit Gottes Willen und Geboten beschrieben. Des Weiteren wird Gerechtigkeit oft mit dem Schutz der Schwachen und Unterdrückten in Verbindung gebracht, während das Neue Testament die Nächstenliebe und Vergebung als zentrale Aspekte der göttlichen Gerechtigkeit betont. Ich habe in der Suchfunktion meiner Bibel-App die Worte Gericht, gerichtet eingegeben und 293 Treffer erhalten. Dazu noch 218 Treffer für Gerechtigkeit und 264 Treffer für Richten, richtet, Richter. Das macht dann zusammen 713 Treffer. Im Vergleich dazu wird Satan nur 64 und der Teufel 37 Mal erwähnt. Damit sollte uns klar sein, welchem Thema die Bibel mehr Aufmerksamkeit widmet. Ich habe diesen Workshop in drei Teile unterteilt. Teil 1 sind die biblischen Grundlagen zum himmlischen Gerichtshof. Teil 2 sind Erklärungen zum Leitfaden für den himmlischen Gerichtshof. Und Teil 3 ist ein Praxisbeispiel anhand des Leitfadens für den himmlischen Gerichtshof. Das nehme ich nicht auf, das müsst ihr dann selber machen. Lasst mich gleich zu Beginn zu betonen, dass der Gang im Geist zu dem himmlischen Gerichtshof, anders ausgedrückt, sich an Gott, den gerechten Richter, zu wenden, nur ein Werkzeug ist, welches uns Jesus Christus zur Verfügung gestellt hat. Es ist nicht das Werkzeug, sondern eines von mehreren, das Jesus für den geistlichen Kampf geoffenbart hat. Wenn jemand mit dieser Lehre und Offenbarungen dazu ein Problem hat, soll er das, über was ich im Folgenden lehren werde, nicht anwenden. Laut Herstellerhandbuch gilt, alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Römer 14, 23b. Wie wichtig sind Offenbarungen für den Gang in dem himmlischen Gerichtshof? In 1. Johannes 2, 27 steht, aber ihr habt den Heiligen Geist von Gott empfangen und er lebt in euch. Deshalb braucht ihr niemanden, der euch lehrt. Denn der Geist lehrt euch alles und was er lehrt, ist wahr. Es ist keine Lüge. Bleibt also bei dem, was er euch gelehrt hat und lebt weiter mit Christus. Ich habe als Hilfestellung einen sogenannten Leitfaden erstellt. Dazu kannst du auch Protokoll sagen. Warum habe ich das gemacht? In ein irdisches Gericht kannst du auch nicht so ohne weiteres gehen. Du brauchst eine Einladung, eine Aufforderung dazu und das Verfahren muss vom Staatsanwalt oder deinem Anwalt vorbereitet werden. Alle Schritte des Verfahrens folgen einer bestimmten Ordnung, einem Ablauf. Du kannst auch Protokoll dazu sagen. Im Gegensatz zum irdischen Gericht wirst du in einem Prozess vor dem himmlischen Gericht ohne die Hilfe des Heiligen Geistes nicht weiterkommen. Nicht umsonst wird er Fürsprecher und Beistand genannt. Jedoch sind wir ohne die Offenbarung vom Heiligen Geist wie Blinde. Um dieses Werkzeug zu nutzen, sind wir elementar sowohl auf Jesus Christus als auch auf den Heiligen Geist angewiesen. Das wird dann klarer werden, wenn wir im nächsten Teil über den Leitfaden sprechen werden. Du denkst vielleicht, warum kommt diese Lehre über die himmlischen Gerichtssäle gerade jetzt auf? Meine Einschätzung dazu ist, dass wir uns ziemlich weit am Ende von dem Ende der Zeiten befinden, das Jesus vorausgesagt hat. Die Fakten über Gott, den gerechten Richter, waren natürlich schon immer in der Bibel enthalten. Aber, wie bei Luther mit der Lehre über Errettung nur aus Gnade, braucht es eine Übereinstimmung mit dem Kairos, also Gottes perfektem Zeitpunkt und Chronos unserer Zeitrechnung. Ebenfalls spielt die Reife der Ekklesia eine Rolle, um mit den Offenbarungen vom Heiligen Geist dazu umzugehen. Wir schicken ja auch keine Kinder ins Gericht, um sich dort selber zu verteidigen. Kommen wir zur ersten und wichtigsten Frage. Wie komme ich darauf, dass es überhaupt einen himmlischen Gerichtshof gibt? Die Grundlagen dafür stehen in Daniel 7, 9 bis 10. Dann sah ich, wie Thronsessel aufgebaut wurden. Da hinein setzte sich ein sehr alter Mann, um Gericht zu halten. Seine Kleidung war weiß wie Schnee, sein Haar so hell wie die weißeste Wolle. Sein Thron bestand aus Flammen und stand auf Rädern aus loderndem Feuer. Und ein Feuerstrom ging von ihm aus. Millionen Engel dienten ihm. 100 Millionen erwarteten seine Befehle. Die Gerichtssitzung wurde eröffnet und Bücher wurden aufgeschlagen. Und zusätzlich dazu der Vers aus 1. Mose 18, 25b, sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben. Aus diesen Versen können wir sehen, dass Gott ein Gott des Rechts ist, der seine Gerechtigkeit auch durchsetzen kann. So wie Gott Liebe ist, ist er auch Gerechtigkeit. Das ist sein Wesen. Allerdings kann nur Gott alleine Liebe und Gerechtigkeit ausbalancieren. Nur Gott weiß, wann er mit Liebe reagieren muss und wann mit Gericht. Wobei Gott auch aus Liebe richtet, im Sinn von wieder zurechtbringen. Aufgrund der Verseuchung mit dem Gift des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse, das wir von Adam und Eva über die Blutlinie geerbt haben, können wir das nicht. Das kann nur Gott. Steigen wir tiefer in Daniel 7, 9 bis 10 ein. Ich fange dazu mit dem letzten Teil an. Die Gerichtssitzung wurde eröffnet und Bücher wurden aufgeschlagen. Daniel sieht in dieser Vision eine Gerichtsverhandlung. Dazu wurden wahrscheinlich von Engeln Bücher gebracht, die dann aufgeschlagen wurden. Was das genau für Bücher sind, dazu komme ich später noch. Wenn wir dazu noch den Anfang nehmen, dann sah ich, wie Thronsessel aufgebaut wurden, können wir daraus ableiten, dass ein Thron Gottes auch ein Gerichtssaal ist, wobei der oder die Thronsessel dem Richterstuhl bzw. den Richterstühlen entsprechen. Finden wir im Alten Testament noch ein weiteres Beispiel? Ja, und zwar können wir in Hiob 1, 6 bis 12 eine komplette Gerichtsverhandlung beobachten. Ich zitiere: Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und auch Satan kam in ihre Mitte. Und der Herr sprach zum Satan: Woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte: Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann, so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte: Ist Hiob etwa umsonst gottesfürchtig? Hast du selbst ihn nicht und sein Haus und alles, was er hat, ringsum hegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet, und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Strecke doch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Da sprach der Herr zum Satan: Siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort. Hier in dieser Gerichtsverhandlung sehen wir folgende Akteure: Gott, der Herr, als Richter, dann die Söhne Gottes als Beobachter und Satan als Ankläger von Hiob, dem Verklagten. Und ja, auch Hiob war anwesend. Gott schenkte ihm, nachdem die Verhandlung abgeschlossen und er von Gott rehabilitiert worden war, eine Offenbarung in Form einer Vision über diese Gerichtsverhandlung. Sonst hätte er Hiob Kapitel 1 und 2 nicht in das Buch Hiob aufnehmen können. Denkt man darüber nach. Dass Satan der Verkläger bzw. Ankläger ist, ergibt sich aus Offenbarung 12, 10b. Denn der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, wurde auf die Erde hinabgeworfen. Wenn wir genau hinschauen, können wir hier schon Jesus als Hiobs Anwalt erkennen. Hiob 19, 25. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Oder in der Neuen Leben Bibelübersetzung: Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Ich rate euch, das Buch Hiob aus der Sicht einer Gerichtsverhandlung zu lesen. Du wirst dann zum Beispiel noch drei Zeugen, das sind die Freunde Hiobs, finden, die wegen Falschaussage vom Richter höchstpersönlich zurechtgewiesen werden. Diese Zurechtweisung der drei falschen Zeugen war so heftig, dass Hiob für seine Freunde beten musste, plus sie selber mussten Opfer bringen, damit der Richter ihnen gnädig sein konnte. Opfer an dieser Stelle im Alten Testament entspricht Buße zu tun und umzukehren im Neuen Testament. Da steht in Hiob 42, 8 bis 9. Nehmt 7 junge Stiere und 7 Widder und geht zu meinem Diener Hiob und bringt ein Brandopfer für euch dar. Mein Diener Hiob soll für euch beten. Nur seinetwegen will ich eure Unbesonnenheit nicht anrechnen. Jetzt kommt der Grund, denn ihr habt nicht richtig von mir, Gott, gesprochen. Im Gegensatz zu meinem Diener Hiob. Eliphas aus Teman, Bildad aus Schuach und Zophar aus Naama taten, was der Herr ihnen befohlen hatte. Und der Herr erhörte Hiobs Gebet. Am Beispiel dieser Freunde können wir sehen, wie uns ganz wohlmeinende Menschen, vielleicht Geschwister in der Gemeinde, schwer zusetzen können, indem sie Dinge über uns und unser Verhältnis mit Gott sagen, die einfach nicht stimmen. Das muss nicht einmal mutwillig sein und kann daraus resultieren, dass sie nicht die ganzen Umstände, also die ganze Wahrheit, kennen. Fassen wir diesen interessanten Fall der Gerichtsverhandlung von Satan versus Hiob zusammen. Gott selber erklärte Hiob zu Beginn der Verhandlung für gerecht. Satan zweifelte dies an und verklagte Hiob vor dem Gericht Gottes. Hiob bestand den Glaubenstest und wurde daraufhin von Gott rehabilitiert und bekam von Gott allen durch Satan erlittenen Verlust doppelt ersetzt. Und nicht nur das. Hiob trat als rehabilitierter Gerechter für seine 3 Freunde vor Gott ein, damit sie dem gerechten Gericht Gottes über sie entgingen. Das ist schon mal ein Bild für das, was Jesus Christus, der Gerechte und Sündlose, für uns alle getan hat, damit wir vor dem Gericht Gottes erscheinen und vor allem bestehen können. Du magst vielleicht einwenden, das ist aber das Alte Testament. Gut, gehen wir in das Neue Testament. Jesus sagt in Matthäus 5, 17, versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Mit Gesetz und die Schriften der Propheten ist hier das Alte Testament gemeint. Das heißt, Jesus hat das Alte Testament erfüllt und keineswegs abgeschafft, wie manche denken. Erfüllt bedeutet zum Beispiel, dass das komplette Tieropfersystem im Alten Testament durch den Kreuzestod von Jesus Christus und seine Auferstehung komplett erfüllt wurde und damit nicht mehr notwendig ist. Was sagt nun das Neue Testament zu Gericht? Offenbarung 20,4. Dann sah ich Throne, auf die sich Menschen setzten, die Vollmacht erhielten, Gericht zu halten. Und ich sah die Seelen derer, die getötet worden waren, weil sie Jesus Christus bezeugt und das Wort Gottes verkündet hatten. Sie hatten das Tier und sein Standbild nicht angebetet und sein Zeichen auf ihrer Stirn und auf ihrer Hand getragen. Sie wurden wieder lebendig und herrschten 1000 Jahre lang mit Christus. Hier haben wir wieder Verbindung von Thronen und Gericht. Und hier sitzen auch noch Menschen auf den Gerichtsthronen. Mehrzahl. Sehr interessant, nicht wahr? Doch darauf einzugehen, würde den Rahmen meines Vortrags hier sprengen. Weiter mit Offenbarung 20, 11 bis 12. Und ich sah einen großen weißen Thron und der, der darauf sitzt. Und die Erde und der Himmel flohen vor seiner Gegenwart. Aber sie fanden keinen Ort, um sich zu verbergen. Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor Gottes Thron stehen. Und es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter auch das Buch des Lebens. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand, nach dem, was sie getan hatten. Hier sehen wir wieder die Verbindung vom großen weißen Thron und Gericht. Bitte bedenkt dabei Folgendes. Aus unserer zeitgebundenen Sicht wird dieses Gericht ganz am Ende der Zeiten stattfinden. Jedoch aus der Sicht der Ewigkeit ist gleich keine Zeit, tagt dieses Gericht schon. Es ist also schon aktiv. Das ist für unseren zeitgebundenen Verstand schwer zu begreifen. Behaltet das bitte im Hinterkopf. In der Erklärung zum Leitfaden nehme ich darauf Bezug. Als ich öfters im himmlischen Gerichtssaal war, bekam ich die Einladung bzw. eine Aufforderung, mich an das höchste himmlische Gericht zu wenden. Später offenbarte mir Jesus, dass das höchste himmlische Gericht eben dieser weiße Thron aus Offenbarung 20,11 ist. Auch Greg Curiata aus Kanada, der ebenfalls über himmlische Gerichtssäle lehrt, hat mir dies bestätigt. Er durfte auch den Gerichtssaal mit dem großen weißen Thron sehen. Nochmal Offenbarung 20,12. Diesmal in der Elberfelder Übersetzung. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das Buch des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Hier werden Bücher Mehrzahl geöffnet, darunter auch das für uns wichtigste Buch, das Buch des Lebens. Ich komme im Leitfaden dazu, wie wir unser Buch des Lebens in einem Gerichtsverfahren anwenden können. Ein kurzer Exkurs dazu. Was ist überhaupt das Buch des Lebens? Im Psalm 139, 16 bis 17 steht geschrieben: Du, Gott, hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann, als ich geboren wurde. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott? Es sind unendlich viele. Das heißt übersetzt: Gott hat vor Gründung der Welt alle Tage deines Lebens in ein Buch geschrieben. Das ist bei Gott kein Widerspruch zu dem freien Willen, den er uns geschenkt hat. Dies ist das Buch des Lebens. In diesem Buch steht auch deine Bestimmung, warum dich Gott so genau zu dieser Zeit an diesem Ort und in diese Familie geschickt hat, als du geboren wurdest. Und weiter steht in Offenbarung 3,5: Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Damit gilt übertragen für uns, was Mordechai zur Königin Esther sagte, zitiert nach dem Buch Esther Kapitel 4, Vers 12. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese geboren wurdest. Jesus selbst sagte zu den 72 Jüngern, als sie von ihrem Missionseinsatz zurückkamen: Aber freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Lukas 10, 20. Auch das ist wieder ein Querverweis auf die Bücher des Lebens. Natürlich gibt es noch weitere Bücher im Himmel über uns. Ein schönes Beispiel für ein Buch, das wir eventuell als Beweismittel heranziehen könnten, ist uns in Maleachi 3, 16 überliefert. Jahwe hörte aufmerksam zu, als die Menschen, die ihn fürchteten und seinen Namen achteten, so miteinander redeten. Für sie wurde ein Gedenkbuch vor ihm geschrieben. Aufgrund von einigen Visionen, die ich geschenkt bekommen habe, gehe ich davon aus, dass es verschiedene himmlische Archive gibt, in denen alles, was hier auf der Erde passiert, komplett aufgezeichnet ist und wird. In einer irdischen Gerichtsverhandlung entsprechen die in Offenbarung 20,12 erwähnten Bücher den Gerichtsakten bzw. daraus abgeleiteten vorliegenden Beweismitteln. Wenden wir uns dem zu, was Jesus über das Gericht, umgangssprachlich auch das jüngste Gericht, bezeichnet hat, sagt Matthäus 31,12 und 46: Doch wenn der Menschensohn in Herrlichkeit wiederkommt und alle Engel mit ihm, wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Alle Völker werden vor ihm zusammengerufen, und er wird sie trennen, so wie der Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Hier kommt dann ein langer Abschnitt, auf welcher Basis Jesus in diesem Gericht richten wird. Und sie werden der ewigen Verdammnis übergeben werden, den Gerechten aber wird das ewige Leben geschenkt. Womit wir bei Hebräer 9, 27 wären. Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, einmal, danach aber das Gericht. Fazit: Jeder Mensch muss sich nach dem Ende seines Lebens dem Gericht Gottes stellen. Entweder vor dem großen weißen Thron, Offenbarung 20, 11 bis 12, nicht zu empfehlen, da hier nach den Werken gerichtet wird, oder gemäß Römer 14, 10b, wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Dieses Gericht vor dem Richterstuhl Christi ist meine Empfehlung für wiedergeborene Christen, da wir dann nicht mehr primär nach unseren Werken gerichtet werden, sondern nach dem, was Jesus Christus für uns getan hat. Der Apostel Paulus beschreibt dieses Gericht vor dem Richterstuhl Gottes in 2. Korinther 5, 10 so: Denn wir alle müssen einmal vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen. wo alles, alles ans Licht kommen wird. Dann wird jeder von uns das bekommen, das er für das Gute oder das Schlechte, das er in seinem Leben getan hat, verdient. Oder noch detaillierter in 1. Korinther 3, 11 bis 15. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist. Jesus Christus. Wenn man auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Ihr seht, dem gerechten Gericht Gottes wird kein Mensch entkommen. Leider ist das Gericht Gottes bei vielen Christen mit Angst und Furcht besetzt. Es wird völlig missverstanden. Und außerdem wird das Gericht Gottes erst in ferner Zukunft erwartet. Wenn ich schon tot bin, naja, wenn es denn unbedingt sein muss, das Gericht. Nichts könnte falscher sein als diese Einstellung. In Römer 14, 17 steht geschrieben, denn das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Also ich fasse es nur mal zusammen. Denn das Gericht Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Übersetzt. Erst muss Gottes Gerechtigkeit kommen, dann kann es Frieden geben, was wiederum zur Freude führt. Im Heiligen Geist kannst du an dieser Stelle auch mit, wie es der Heilige Geist schenkt, übersetzen. Gott muss zuerst Gericht bringen, damit er anschließend alles neu machen kann. Offenbarung 21, 1 bis 5. Da sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabgekommen wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Was für eine Verheißung. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Das wird alles erst dann passieren, wenn Gott alles gerichtet hat. Betonung liegt auf alles. Gott hat immer eine bestimmte Absicht, wenn er richtet. Seine gerechten Gerichte sind nur aufgrund seiner Absicht, die er damit verfolgt, zu verstehen. Um tief in die Ursachen, warum Gott überhaupt richtet, einzutauchen, sehen wir eines der bekanntesten Gerichte Gottes, auch Sintflut genannt, genauer an. Viele Menschen, auch Christen, haben an dieser Stelle ein Problem damit, dass Gott die gesamte Menschheit, mit Ausnahme der Familie Noah, ausgerottet, das heißt gerichtet hat. Beginnen wir dazu mit 1. Mose 6, 8 bis 9. Noah aber fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noah und seiner Familie. Noah war ein Gerechter, der einzig fehlerlose Mensch, der damals auf der Erde lebte. Er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Merke, es ist vergleichbar wie bei Hiob, dass Gott Noah als gerecht bezeichnet. Gott sagt weiter, dass Noah als einziger der Menschen, die damals auf der Erde lebten, gerecht war. Tja, was war denn mit den anderen Menschen passiert? Die Verse 11 und 12 geben darüber Auskunft. Die Menschen waren böse und gewalttätig. Gott sah auf die Erde und sie war voller Verbrechen, denn die Menschen handelten böse. Tja, wie kam es dazu, dass außer Noah alle Menschen so böse handelten? Das steht in 1. Mose 6, 1 bis 4. Die Menschen wurden immer zahlreicher auf der Erde und ihnen wurden auch viele Töchter geboren. Da sahen die Gottessöhne, das sind in diesem Fall die gefallenen Engel, wie schön die Töchter der Menschen waren. und sie nahmen sich von ihnen die zu Frauen, die ihnen gefielen. Da sprach der Herr, die Menschen sollen von nun an nicht mehr so lange leben, denn sie sind sündig. In Zukunft sollen sie nicht länger als 120 Jahre leben. Damals lebten Riesen, auch hebräisch Nephilim bzw. Mischwesen genannt, auf der Erde. Und auch später noch, siehe Goliath. Zu der Zeit, als die Gottessöhne, also die gefallenen Engel, zu den Töchtern der Menschen kamen und sie ihnen Kinder zur Welt brachten. Das waren die berühmten Helden der Urzeit. Das war die finstere, also unheilige Version der Vermischung von gefallenen Engeln, Dämonen mit Frauen. Ja, wer an dieser Stelle ein Problem hat, wie ein gefallener Engel, also ein Geistwesen mit einer menschlichen Frau, ein Kind zeugen kann, der sei auf die positive, also heilige Version aus Lukas 1, 34 bis 35 hingewiesen. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin doch noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen. Geist. Und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Gottes Sohn genannt werden. Noah und seine drei Söhne waren also die letzte reine Blutlinie auf Erden. Hätte Gott nicht mittels Sintflut eingegriffen, wäre diese Blutlinie ebenfalls durch das Vermischen mit gefallenen Engeln verdorben oder ausgerottet worden. Jesus Christus musste von der menschlichen Seite her gesehen aus einer reinen, das heißt nicht durch Engel, gefallene Engel bzw. Dämonen verdorbenen Blutlinie geboren werden. Den Stammbaum könnt ihr in Lukas 3, 23 bis 38 nachlesen. Wenn wir zusätzlich das Buch Henoch berücksichtigen, ist klar, dass diese Riesen, Nephilim, die gesamten Ressourcen verbraucht hätten, die der damaligen Welt zur Verfügung standen. Die Menschheit wäre wahrscheinlich auf jeden Fall ausgestorben. Nochmal die Beweggründe von Gott aus 1. Mose 6, 5 bis 7 für das Gericht über die Menschen. Denn der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war und dass all ihre Gedanken durch und durch böse waren. Da bereute der Herr, dass er sie geschaffen hatte. Ja, es bekümmerte ihn sehr. Und der Herr sprach, ich werde diese Menschen, die ich geschaffen habe, von der Erde ausrotten. Sowohl die Menschen als auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel. Ich bereue, dass ich sie überhaupt geschaffen habe. Zusammengefasst musste Gott alle verdorbenen Menschen richten, damit aus der Blutlinie von Noah viele Generationen später der Erlöser der gesamten Menschheit, also Jesus Christus, geboren werden konnte. Da Gott ein gerechter Gott ist, musste er natürlich auch die gefallenen Engel, die sich mit den Menschen vermischt hatten, richten. Ja, die Sintflut selber hätte bei den Geistwesen wohl kaum etwas bewirkt. Das Gericht über diese gefallenen Engel wird meines Erachtens in Judas 1, 6 im Neuen Testament beschrieben. Und ich erinnere euch an die gefallenen Engel, die die Grenzen ihrer von Gott verliehenen Vollmacht nicht anerkannten, sondern den Platz verließen, an den sie gehörten. Gott hält sie im Gefängnis der Finsternis gefesselt und verwahrt sie dort bis zum Tag des Gerichts. Und 2. Petrus 2, 4. Gott hat nicht einmal die gefangenen Engel verschont, als sie sündigten, sondern sie bis zum Tag des Gerichts in die Hölle geworfen, in düstere Höhlen und in völlige Finsternis. In Hebräer 11, 7 steht noch etwas Wichtiges über die Verbindung von Glauben und Gerechtigkeit. Durch Glauben baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu retten. Er gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen war. Sein Glaube war das Urteil über den Unglauben der übrigen Welt. Er aber wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Die Sintflut als Gottes Gericht über die ganze Menschheit, mit Ausnahme von Noah und seiner Familie, natürlich, kann nur über die Absicht Gottes, die Menschen durch Jesus Christus zu erlösen, verstanden werden. Dieser Glaube von Noah wird im Neuen Testament in Hebräer 11, 7 gewürdigt und sollte ein Vorbild für uns und unseren Glauben sein, gemäß Hebräer 11, 1. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Noch nicht sieht. Kommen wir zu einer weiteren wichtigen Frage. Wer richtet überhaupt als Richter? Das heißt, wer ist der oberste Richter im himmlischen Gerichtshof? Das steht in Johannes 5, 22. Und der Vater richtet niemanden, sondern das Gericht hat er ganz in die Hände seines Sohnes gegeben. Johannes 5, 26 bis 27. Der Vater hat Leben aus sich selbst heraus. Und er hat auch seinem Sohn die Vollmacht gegeben, aus sich selbst heraus Leben zu haben. Und er verlieh ihm die Vollmacht, die ganze Menschheit zu richten, weil er der Menschensohn ist. Dazu noch Vers 30. Und ich, also Jesus, spricht hier von sich, tue nichts, ohne den Vater zu fragen, sondern ich richte, wie er mir rät. Und mein Urteil ist vollkommen gerecht, weil es nicht meinem, sondern dem Willen des Vaters entspricht, der mich gesandt hat. Ich richte nicht aus mir selbst heraus. Das heißt, du stehst Jesus Christus als dem Richter gegenüber, wobei sein Richten immer dem Willen des Vaters komplett entspricht. Aber nicht wundern, wenn du Jesus als deinen Anwalt neben dir wahrnimmst. Da Jesus multidimensional ist, kannst du ihm als Richter gegenüberstehen und gleichzeitig steht er neben dir und hilft dir in deinem Gerichtsverfahren. Jesus ist so lange Richter, bis sich 1. Korinther 25 bis 28 erfüllt hat. Denn Christus muss herrschen, bis er alle seine Feinde unter seine Füße erniedrigt hat. Als letzter Feind wird der Tod vernichtet werden. Denn in der Schrift heißt es, Gott, der Vater, hat ihm Vollmacht über alles gegeben. Wenn es heißt, Christus hat Vollmacht über alles, so ist Gott, der Vater, natürlich davon ausgenommen, der ihm diese Vollmacht gab. Und wenn er Herr über alles ist, wird der Sohn sich selbst Gott, also dem Vater, unterstellen. Und Vater, Gott, der seinem Sohn alles unterworfen hat, wird über alles und in allem der Höchste sein. Somit hätten wir geklärt, wer der vorsitzende Richter ist, wenn wir uns an Gott wenden, um Gerechtigkeit zu bekommen. Ja, wäre die nächste und entscheidende Frage, wohin sollen wir uns denn genau wenden? Das steht in Hebräer 4, 16. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Wie ich schon vorher ausgeführt habe, kannst du auch in diesem Fall den Thron der Barmherzigkeit als Gerichtshof des Himmels ansehen. Wer kann sich an diesen Gerichtshof des Himmels wenden? Da der Hebräerbrief an eine Gruppe von Christen adressiert ist, steht jedem wiedergeborenen Christen der Weg zu diesem Thron bzw. Gerichtssaal offen. Wichtig, ganz wichtig. Der Einlass in den himmlischen Gerichtshof wird allerdings nur unter folgenden zwei Bedingungen gewährt. Erstens, Römer 3, 22. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Übersetzt bedeutet das, wir können nur Einlass in den Gerichtssaal bekommen aufgrund der uns zugesprochenen Gerechtigkeit von Jesus Christus und keinesfalls aufgrund unserer eigenen Gerechtigkeit. Dazu ist es völlig unerheblich, ob wir uns irdisch gesehen im Recht befinden oder nicht. Römer 3, 23 bis 24 bekräftigt diese Tatsache. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Das führt uns direkt zu Punkt 2. Römer 3, 25. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe unserer Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte. Übersetzt bedeutet das, dass uns nur aufgrund des vergossenen Blutes von Jesus Christus Einlass in den himmlischen Gerichtshof gewährt wird. Oder noch anders ausgedrückt in Hebräer 12, 24. Ihr seid zu Jesus gekommen, der als Mittler den neuen Bund in Kraft gesetzt hat und zu dem reinigenden Blut Jesu, das anders als Abels Blut Vergebung zuspricht, nicht nach Vergeltung ruft. das ist hier kein Spaß. Es erfordert schon eine gewisse Reife, dies zu erkennen und auch umzusetzen. Leider ist mir auch durch Offenbarung des Heiligen Geistes ein Fall bekannt, als ein Christ diese zwei Punkte nicht berücksichtigt hat. Er landete statt im himmlischen, im höllischen Gerichtshof. Dort gibt es weder Gerechtigkeit noch Gnade. Deswegen habe ich zu Beginn des Leitfadens Folgendes geschrieben. Ich betone, dass ich nur aufgrund des vergossenen Blutes von Jesus Christus und aufgrund seiner Gerechtigkeit vor den Thron der Barmherzigkeit und Gnade treten kann. Dieser Thron ist ein Gerichtssaal. Meiner Erfahrung nach können wir uns an andere Gerichtssäle des Himmels, wie zum Beispiel den obersten himmlischen Gerichtshof, das ist der große weiße Thron, nur dann wenden, wenn wir eine Aufforderung bzw. Einladung dazu bekommen. Wenn wir uns dann im himmlischen Gericht befinden, müssen wir unbedingt zuerst alles eigene Richten zurücknehmen. Ich wiederhole diesen wichtigen Satz nochmal. Wenn wir uns dann im himmlischen Gericht befinden, müssen wir unbedingt zuerst alles eigene Richten zurücknehmen. Dazu die leider zu wenig beachtete Stelle von Matthäus 7, 1-2. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen. Und Jesus in Lukas 6, 37, und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Das mit dem Vergeben ist unter Christen meist gut bekannt. Das mit dem Richten bzw. Verurteilen eher weniger, wenn ich mir manche Chats und Kommentare im Internet ansehe. Warum ist es so wichtig, alles Richtende, meiner Erfahrung nach und unseren Gedanken auch, zurückzunehmen? Laut Offenbarung 12, 10, und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn, jetzt kommt der wichtige Teil, der Verkläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Derzeit ist Satan noch nicht komplett gerichtet, sodass er handlungsunfähig wäre. Er wurde aus dem Himmel geworfen, davon bin ich überzeugt. Jedoch hat er noch Zugang zum Gerichtshof, siehe Hiob Kapitel 1 und 2, um uns zu verklagen. Das bedeutet konkret, wenn du einen anderen Mitmenschen richtest, egal wen, verstößt du gegen die ausdrückliche Anweisung von Jesus Christus, eben nicht zu richten. Dabei ist es unerheblich, ob dein Richten gerechtfertigt ist oder nicht. Solltest du es dennoch tun, erstellt Satan oder einer seiner Advokaten eine Anklage gegen dich, die er dann in einem Verfahren vor dem himmlischen Gerichtshof gegen dich verwenden wird. Satan tut dies Tag und Nacht, also permanent. Das wiederum hindert Gott daran, ein gerechtes Urteil zu deinen Gunsten zu sprechen. Also müssen wir zwingend zuerst alle Anklagen gegenüber anderen Menschen und Gott, dass er das zugelassen hat, und uns selber zurücknehmen. Es ist wichtig, wiederhole es nochmal. Also müssen wir zwingend zuerst alle Anklagen gegenüber anderen Menschen und Gott, dass er das zugelassen hat, und uns selber zurücknehmen. Auch im himmlischen Gerichtshof gilt Epheser 6, 12. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalt der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Auch Paulus spricht in 1. Korinther 6, 2a und 3a davon. Wisst ihr denn nicht, dass wir eines Tages die Welt richten werden? Ist euch nicht bewusst, dass wir Engel richten werden? Zur Verdeutlichung, welche Gruppe von Engeln meint Paulus hier? Sicher nicht die Engel, die vor Gottes Thron stehen und ihm treu dienen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Diese Gruppe von Engeln brauchen kein Gericht. Paulus adressiert hier die gefallenen Engel bzw. die Dämonen. Nur das macht meines Erachtens Sinn. Stellt sich die Frage, was machen wir, wenn uns andere Menschen übel mitspielen? Haben wir da überhaupt eine Chance, da wir sie ja nicht verklagen dürfen? Ja, die haben wir. Darauf gehe ich näher in den Erklärungen zum Leitfaden in Anhang A des Leitfadens ein. Siehe dazu in meinem zweiten Vortrag. Weiter mit Lukas 16, 6-8. Eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. In einer Stadt lebt ein Richter, sagte er. Er war ein harter, gottloser Mann, der den Menschen mit Verachtung begegnete. Eine Witwe aus der Stadt sprach immer wieder bei ihm vor und forderte ihr Recht gegenüber jemanden, der Unrecht getan hatte. Der Richter ging eine Weile über ihre Klagen hinweg. Doch irgendwann wurde er ihrer müde. Ich fürchte weder Gott noch Menschen, dachte er. Aber diese Frau raubt mir den Verstand. Ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich mit ihren ständigen Anträgen verschont. Und der Herr, Jesus, sagte, aus dem Handeln dieses ungerechten Richters sollt ihr etwas lernen. Wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällte, wird er Gott nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen. Wird er sie vertrösten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar schnell. Doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Fazit aus diesem Gleichnis aus Sicht des himmlischen Gerichtshofs. Die Witwe bekam Recht, weil sie ihr Recht eingefordert hat. Im Gegensatz zu dem zögerlichen, harten und gottlosen irdischen Richter wird uns Gott als Richter Recht verschaffen, ohne zu zögern. Dazu braucht es natürlich Glauben von unserer Seite. Unglaube und Zweifel bringen uns hier nicht weiter. Ich persönlich sehe nicht jedes Mal, wenn ich einen Fall vor den himmlischen Gerichtshof bringe, die Verhandlung in Form einer Vision. Wenn ich nichts sehe, bringe ich trotzdem den Fall vor Gericht und nehme dann Gottes gerechtes Urteil im Glauben an. In Offenbarung 16,7 steht, und ich hörte eine Stimme vom Altar sagen, ja, Herr, Gott Allmächtiger, deine Gerichte sind wahr und gerecht. Das heißt, ich vertraue Gott als dem gerechten Richter vorbehaltlos. Du fragst dich vielleicht, wie kann ich vor Gottes Gericht gegen die Lügen von Satan bestehen? Johannes 8,44b sagt doch Folgendes über Satan. Er war von Anbeginn ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Wenn du den Verdacht und oder Offenbarung darüber hast, dass Satan oder einer seiner Advokaten mit Lügen im Gerichtssaal operiert, rufe das lebendige Wort Gottes aus Lukas 12,2-3 in den Zeugenstand. Es kommt die Zeit, da wird alles offenbar werden. Alles, was jetzt noch geheim ist, wird dann öffentlich bekannt werden. Alles, was im Dunkeln gesagt wird, wird im Hellen zu hören sein. Und was ihr hinter verschlossenen Türen geflüstert habt, wird man von den Dächern rufen, sodass alle es hören. Wie das mit dem lebendigen Wort im Zeugenstand funktioniert, darauf gehe ich im zweiten Teil genauer ein. Ja, wirst du immer Recht bekommen, wenn du dich an Gott, den gerechten Richter, wendest? Nein. Ein für dich positives Urteil hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da wäre zuerst das Problem mit den Gräueltaten, also Missetaten deiner Vorfahren, die unter Umständen generationsübergreifend Verträge mit Satan eingegangen sind, sich finsteren Mächten geweiht oder sich Vorteile auf den Handelsplattformen Satans verschafft haben. Das nimmt Bezug auf 2. Mose 20, 3-6. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf Erden oder unter Wasser oder unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren noch dich von ihnen zu Boden werfen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse die Sünden derer, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich kümmere mich bei den Kindern um die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Jetzt kommt das Positive. Den aber, die mich lieben und meine Gebote befolgen, werde ich bis in die tausendste Generation gnädig sein. Also 3-4 Generationen gegenüber 1000 Generationen. An dieser Stelle empfehle ich als Vorbereitung auf das Gerichtsverfahren ein ausführliches Blutlinienreinigungsgebet. Eine Quellenangabe dazu ist im Leitfaden. Das heißt, du tust stellvertretend für deine Vorfahren Buße und bittest Jesus um Vergebung. In dem Leitfaden ist diese Stelle die alles Entscheidende. Du forderst Satan bzw. seine Advokaten auf, dass sie ihre Gegenargumente vorbringen müssen. An dieser Stelle sind prophetisch begabte Christen, die im Zusammenhang mit dem himmlischen Gerichtshof sehen bzw. hören können, sehr hilfreich. Ich habe nachfolgend noch ein paar Bibelverse zusammengestellt, die darauf hinweisen, was vor Gottes Gericht wahrscheinlich keinen Bestand haben wird. Wobei du an diesem Punkt natürlich Weisheit von Gott und Offenbarung vom Heiligen Geist brauchst. 1. Korinther 6, 1 und 4 bis 8. Wenn ihr etwas gegen einen anderen Gläubigen vorzubringen habt, warum erhebt ihr dann Anklage gegen ihn und bringt die Sache vor ein weltliches Gericht, statt euch an andere Gläubige zu wenden, damit sie entscheiden können, wer Recht hat? Warum wendet ihr euch also in solchen Fällen an Richter, die in der Gemeinde nichts gelten, also irdische Richter? Ich sage das, damit ihr euch schämt. Gibt es denn in eurer ganzen Gemeinde niemanden, der weise genug wäre, dass er zwischen euch entscheiden könnte? Stattdessen verklagt einer den anderen, und das vor den Ohren der Ungläubigen. Schon, dass ihr überhaupt solche Prozesse untereinander führt, ist schlimm genug. Warum ertragt ihr nicht das Unrecht einfach und belasst es dabei? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Stattdessen tut ihr selbst Unrecht und betrügt eure eigenen Brüder. Lukas 12, 57 bis 59. Warum könnt ihr nicht selber entscheiden, was richtig ist? Wenn du auf dem Weg zum Gericht bist und deinen Ankläger triffst, versuche doch, die Angelegenheit zu bereinigen, bevor sie vor den Richter kommt. Sonst wirst du womöglich verurteilt, dem Gerichtsdienst übergeben und ins Gefängnis geworfen. Und wenn das geschieht, wirst du nicht eher freikommen, bis du auch den letzten Cent bezahlt hast. Jakobus 5, 9. Ärgert euch nicht übereinander, liebe Brüder, sonst wird Gott euch richten, denn der Richter steht schon vor der Tür. Lukas 12, 13 bis 15. Da rief einer aus der Menge: Meister, also Jesus, sag doch meinem Bruder, dass er das väterliche Erbe mit mir teilen soll. Jesus erwiderte: Wer hat mich zum Richter über euch gemacht, um in solchen Dingen zu entscheiden? Und er fuhr fort: Nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Das heißt jetzt nicht, dass solche Verfahren vor dem himmlischen Gericht überhaupt keine Erfolgsaussichten haben. Das hängt natürlich von dem Einzelfall ab. Ich bitte euch dringend, im Vorfeld mit dem Heiligen Geist darüber zu reden. Die andere Seite. Was erhöht unsere Chancen, dass ein Gerichtsverfahren vor dem himmlischen Gerichtshof positiv für uns ausgeht? Die beste Argumentation vor dem Richter ist, wenn Satan und seine Mächte der Finsternis verhindern, dass du in deine Berufung kommst, die Gott vor Gründung der Welt in deinem Buch des Lebens aufgeschrieben hat. In diesem Fall steht dir Gott, der Vater, zur Seite. Es ist ja sein Wille, dass du dein Schicksal komplett erfüllen kannst. Deshalb hat er dich auf die Erde geschickt, um deine von Gott aufgeschriebenen Bestimmungen komplett zu erfüllen. Wenn du dich aufmachst, in deiner von Gott geschenkten Bestimmung zu leben, wirst du meistens massive Widerstände dabei erleben. Warum? Genau dann bist du der maximale Schaden für Satan und seine Mächte der Finsternis. Es kann sein, dass du finanzielle Probleme bekommst oder dir die Ressourcen zu der Umsetzung deiner Bestimmung fehlen. Oder Krankheiten treffen dich und oder deine Familie und so weiter und so fort. Hier kannst du unter anderem 2. Korinther 9, 8 bis 9 in Bezug auf Psalm 112, 9 in den Zeugenstand rufen. Er, Gott, wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. In der Schrift heißt es: Er hat ausgestreut und den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Zum Abschluss dieses Vortrags noch ein paar Bibelverse für zu Hause zum Meditieren, also Nachdenken zusammen mit dem Heiligen Geist. Selbstverständlich kannst du diese Bibelverse auch wiederum nehmen, um an die damit verbundenen himmlischen Orte im Geist zu gelangen. Das ist ein anderes Teaching von mir. Matthäus 5, 6. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Sie werden sie im Überfluss erhalten. 5. Mose 32, 35. Mir, so Gott, steht es allein zu, Rache zu nehmen und Vergeltung zu üben. Zu gegebener Zeit werden ihre Füße taumeln. Der Tag ihres Unglücks ist nahe. Ihr Schicksal wird sie bald ereilen. Jesaja 32, 17. Und die Gerechtigkeit bringt Frieden. Sie lässt für alle Zeit Ruhe und Sicherheit einkehren. Amos 5, 24. Stattdessen will ich Recht fließen sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie einen Fluss, der niemals austrocknet. Danke fürs Zuhören bzw. Zusehen. Und es gibt dann noch einen zweiten Teil.